Mit leisem Knarren öffnet sich wieder die Pforte der Gegenstände der Podcast-Reihe der Profilstelle Bildung im evangelischen Dekanat Biedenkopf-Gladenbach. Miteinander wollen wir wieder ein neues Thema angehen. Die Frage, was glaubt eigentlich, wer nichts glaubt? Und was ist eigentlich Glaube und Unglaube? Viel Spaß dabei. Ich, so kann man hören, glaube an gar nichts. Ich glaube nicht an Gott. Ich bin Atheist. Ich bin ungläubig. Es gibt keinen Gott. Das sind heute sehr normale und sehr weit verbreitete Ansichten, die man überall zu hören bekommt. Und zwar meistens mit einem gewissen Stolz. Im Allgemeinen ist jemand, der ungläubig ist, damit schon gleich geistig unabhängig und beweist, dass er sich viele Gedanken gemacht hat. Ob das immer so ist, darf man fragen. Wir wollen diesen Dingen etwas nachgehen miteinander, aber diesmal etwas im Plauderton und im Feuilleton-Stil, nicht so sehr streng, wie das sonst bei Bildungsveranstaltungen manchmal ist. Und wir wollen uns einmal verständigen darüber, was eigentlich dort auf dieser Seite der Erkenntnis zu finden ist und was die Menschen dort denken und warum und was das Gespräch zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen am Leben erhält und manchmal auch fruchtbar. Ich mache das gerne so, dass ich mir die Geschichte dieser Dinge angucke und immer ein wenig versuche, zu den Anfängen zurückzugehen und dass ich zum anderen auch selbstverständlich immer in der Bibel nach Spuren des Themas suche. Zunächst brauchen wir ein paar Begriffsklärungen. Ist jemand, der Atheist ist, auch ungläubig? Ja. Ist jemand, der ungläubig ist, auch Atheist? Nicht immer. Ist jemand, der nicht weiß, ob es Gott gibt oder nicht, gleich Atheist? Nein. Jemand, der nicht an Gott glaubt, glaubt erst einmal nicht an Gott. Aber er ist noch lange, oder sie, noch lange kein Atheist. Denn es kann ja sein, dass dieser Unglaube aus komplettem Desinteresse an der Frage zustande kommt. Ich spiele ja auch zum Beispiel kein Tennis, bin aber kein Tennisleugner, sondern es interessiert mich einfach nicht. Und so sind viele ungläubige Menschen auch, sie glauben nicht, aber sie verbreiten das auch nicht und haben auch dazu eigentlich keine Meinung, weil es sich nach ihrer Meinung gar nicht lohnt. Die Folge ist natürlich ein vollkommen ungläubiger Lebenswandel. Derjenige, der sagt, wir können nicht wissen, ob es so etwas wie Gott gibt oder nicht, und müssen an dieser Stelle einfach die Achseln zucken, ist Agnostiker. Agnostiker ist jemand, der es nicht weiß, der auch nicht dafür oder dagegen ist, aber dem es nicht zugänglich ist und auch das Gegenteil nicht zugänglich ist. Ein Atheist, der weiß, dass es keinen Gott gibt, der weiß, dass es oberhalb des Menschen kein höheres, weiteres Wesen gibt, jedenfalls nicht auf dieser Erde. Vielleicht irgendwo im Weltall schon, aber nicht bei uns. Er weiß, dass es keine Schöpfung gibt, zwar ein Universum, aber dass ist eben anders entstanden. Er kann das begründen. Im Gegensatz zu dem, der einfach nur ungläubig ist, hat er sich damit beschäftigt. Im Gegensatz zu dem, der Agnostiker ist, hat er eine Entscheidung gefällt. Eine Entscheidung, die er auch verkündet und propagiert. Und das macht die Sache interessant. Gab es das schon immer? Wahrscheinlich einen, sagen wir mal, lebenspraktischen Atheismus gab es schon immer. Schon immer gab es Menschen, wie das schon Max Weber gesagt hat, religiös unmusikalisch sind. Und es gibt auch Philosophien, schon sehr alte Philosophien und Lebenshaltungen, in denen die religiösen Fragen keine große Rolle spielen. Im Buddhismus zum Beispiel ist das so. Die Gottesfrage, die Frage nach der Schöpfung und Vollendung spielt dort kaum eine Rolle. Der Buddhismus ist weitaus mehr eine Philosophie als eine Religion. Es gibt sehr religiöse Buddhisten und es gibt solche, die sind es gar nicht. Das Zentrum des Buddhismus ist die Ethik, die Lebensführung, das richtige Leben. Die religiösen Fragen sind nicht so vorherrschend. In der europäischen Antike, soweit wir da schriftliche Zeugnisse haben, also ganz besonders von den Griechen und Römern, da gibt es immerhin zu einem wirklichen ausgeführten Atheismus erste Schritte, aber da muss man vorsichtig sein. Denn wenn in der Antike von Gottlosigkeit die Rede ist, da ist nicht unbedingt eine theoretische Überlegung zu Gott und den Göttern eine Rede, sondern die praktische Ausübung der Staatsreligion. Asebeja, die Nichtverehrung der Götter, ist ein strafrechtlicher Vorwurf. Die Götter sind in Griechenland und Rom Symbole des Staates. Und sie müssen als solche verehrt werden. Dafür ist kein Glaube in unserem Sinne notwendig, sondern Gehorsam. Die Gottlosigkeit des Sokrates in seinem Prozess bestand nicht darin, dass er die Götter geleugnet hätte und gesagt hätte, die gibt's ja gar nicht, sondern dass er hinterfragt hat, was menschliches Leben, menschliche Entscheidungen und menschliche Gesellschaft zusammenhält und so den Staat untergraben hat. Auch die Christen wurden ja als Atheotes, als Asebeje, als gottlos angeklagt, aber nicht, weil sie nichts geglaubt hätten, sondern ganz im Gegenteil, weil sie nicht den Staatsgöttern die nötige Verehrung erwiesen haben. Sie waren einfach unsichere Kantonisten und schlechte Bürger in der Auffassung der damaligen Zeit. Was Menschen geglaubt haben, war gesellschaftlich nicht sehr relevant, sondern was sie an den vorgeschriebenen Feiertagen im Tempel gemacht haben, das war relevant. Wer das Opfer den Staatsgöttern oder dem vergöttlichten Cäsar verweigert, ist eben ein schlechter Bürger und auf der ersten Stufe zum Staatsfeind. Man könnte sagen, es ist der antike Querdenker. Allerdings gab es auch schon Denker in der Antike, die erste Schritte zu einem Atheismus gegangen sind. Leukipp ist dort ein Name. Demokrit, der die Atome erfunden hat, bevor man sie gefunden hat. Protagoras, der behauptet hat, dass der Mensch das Maß aller Dinge sei. Das sind erste Schritte in Richtung eines Atheismus, aber sie bleiben noch davor stehen. Das Weiteste, wie man sich dort aus dem Fenster lehnt, ist, dass man sagt, man kann über das Wesen der Götter nichts Wirkliches wissen. keine Erkenntnis, keine Gnosis haben, also Agnostiker sein. Inwieweit solche vorsichtigen Aussagen auch dem drohenden Schwert des Staates geschuldet waren, müssen wir dahingestellt sein lassen. Es gibt einen Denker, der wirklich die Götter geleugnet haben soll, obwohl das nicht wirklich bewiesen ist. Das ist Theodoras von Kyrene, der auch Theodoras Atheos heißt. Er lebte von ungefähr 335 bis 270 vor Christus. Dann ist erstmal eine ganze Weile davon nicht viel zu hören. Andere Philosophien, die des Aristoteles und Platon, übernehmen das Ruder und die haben ganz klar eine Offenheit für religiöse Deutungen. Wie sieht es in der Bibel selber aus? In der Bibel ist es so, dass auch dort ein ausgeführter Atheismus keine Rolle spielt. Es wird nicht darüber spekuliert, ob es Gott gäbe oder nicht. Einen Gedankengang, der den Menschen dort vollkommen fern lag. Die Gottlosen, die in der Bibel genannt werden, immer wieder, sind Menschen, die unabhängig von dem, was sie vielleicht theoretisch glauben, sich in ihrer Lebenspraxis von göttlichen Maßstäben entfernen. Die Gottlosen sind gleichzeitig auch die Ungerechten. Im Alten Testament ist der Gegensatz zur Gottlosigkeit nicht der Glaube, wie wir heute sagen würden, sondern die Gerechtigkeit. Immer wieder finden wir in der Bibel den Unterschied zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen. Schon in den berühmten Worten des ersten Psalms wird das ganz programmatisch so gesagt. In Psalm 1 heißt es: Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Im ersten Vers und im vierten Vers. So sind die Gottlosen nicht, nämlich wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht und noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Und im Psalm 7 heißt es: Lass enden der gottlosen Bosheit, den Gerechten aber lass bestehen, denn du, gerechter Gott, prüfst Herz und Nieren. Die Gottlosigkeit im Alten Testament besteht nämlich darin, dass Menschen meinen, Gott würde es nicht sehen, wenn sie Böses tun, sie könnten es vor ihm verbergen, oder Gott würde es nicht interessieren und er würde es nicht ahnden. Und beide Auffassungen sind nach Auffassung des Alten Testamentes gottlos, praktisch und böse und dumm. Denn sich einen Gott vorzustellen, der so schwach und klein ist, dass er seine Menschen nicht sehen würde, einen Gott sich vorzustellen, der sich nicht für die Menschen interessiert, und einen Gott sich vorzustellen, dem die Gerechtigkeit egal ist und der nicht richtet, ist für die Frommen des Alten Testamentes vollkommen unvorstellbar. Wer so gottlos lebt, ist also nicht nur bösartig und bricht die Gebote, er ist auch doof. Der Ungläubige ist auch der Tor. Der Gottlose ist auch der Tor, denn der Ungläubige in unserem Sinne kommt so nicht vor. Um den Unglauben geht es dann eher etwas mehr im Neuen Testament. Dort plötzlich kommt ja der Glaube an Christus als den Retter und Heiland als ganz zentrale Figur in den Blick. Und dementsprechend hat man plötzlich nicht einen Widerspruch zwischen gesetzlosen Gottlosen und braven Gottesfürchtigen, sondern man hat plötzlich einen Unterschied im Blick zwischen Menschen, die an Christus glauben, gläubig sind, und solchen, die das nicht tun, die Ungläubigen. Und die müssen jetzt irgendwie zusammen auskommen. So ist zum Beispiel die berühmte Sache im 1. Korintherbrief von Paulus zu sehen, dass ja der Frage zwischen Christ und Nichtchrist, also gläubig und nichtgläubig, mitten durch eine Familie, mitten durch eine Ehe gehen kann, indem nämlich einer der beiden Eheleute Christ ist und der andere eben Jude oder Heide bleibt. Was dann tun? Und dementsprechend sagt Paulus, wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und es gefällt ihm, bei ihr zu wohnen, so soll sie den Mann nicht fortschicken. Und basta. Und umgekehrt gilt natürlich genau dasselbe. Denn nach 1. Korinther 7 wird eine ungläubige Frau durch ihren gläubigen Mann geheiligt, ein ungläubiger Mann durch seine gläubige Frau geheiligt, sodass die Kinder im Stand des Heils sind. Ganz praktisch. Aber es gibt natürlich dort Grenzen. Die Zusammenarbeit mit Ungläubigen soll nicht zu weit gehen. Ihre Werte übernehmen, das ist nicht im Sinne des Erfinders. Der theoretische Atheismus, die Bestreitung Gottes, die ist meines Erachtens jüngeren Datums. Sie ist etwas anderes als gottlos zu leben. Die wirkliche Bestreitung des Gottesgedankens, des Glaubens als solches, die ist noch in dieser Zeit der Antike und des frühen Mittelalters nicht sehr entwickelt. Es mag es bei einigen gegeben haben, aber das wäre ein zu starker Widerspruch zum Mainstream gewesen, als dass das toleriert worden wäre. Mir ist also ein wirklich atheistischer Denker aus dem frühen Mittelalter eher nicht bekannt. Das bereitet sich im späten Mittelalter und der Renaissance langsam vor, wo man in der Zeit des Humanismus die ersten Grundlagen legt für einen wirklichen neuen Ansatz des Unglaubens an der Wurzel der Sache. Der erste Fingerzeig in diese Richtung war, glaube ich, die Entstehung der Kirchenspaltung im Abendland. Vorbereitet wurde das Ganze auch von einem vermehrten Maß an Bildung und von neuen Erkenntnissen in Natur und Umwelt, die die Menschen sich verschafften. Es war so eine Zeit, um 1460 wird der Buchdruck erfunden. 1492 betritt Kolumbus so etwa als der 200. Europäer amerikanischen Boden. Die Wikinger waren schon ein paar Mal da gewesen, aber das hatte keine weiteren Folgen gehabt. Ein neuer Erdteil tritt in den Blick, der bisher nicht da war. Die Kirche spaltet sich im Abendland auf. Statt einer Kirche Jesu Christi gibt es auf einmal zwei, die sich gegenseitig das Recht absprechen, die Wahrheit von Gott zu sagen. Da kann ja nun der Gedanke aufkommen, ja, wenn zwei sich gegenseitig dieses Recht absprechen, die Wahrheit zu sprechen, kann es nicht sein, dass keiner von beiden sie hat. Und es werden neue Gedanken gesät. Ich glaube, dass ein wesentlicher Schub für die Entstehung eines wirklich organisierten, durchdachten Atheismus vom 30-jährigen Krieg ausging. Das Maß an Elend, das ein sogenannter Religionskrieg ausgelöst hat, hat viele Menschen dazu geführt, sich dankend von dieser Art des Glaubens zu verabschieden. Und hat sie befeuert, über neue Wege der Lebensgestaltung nachzudenken. Eine der interessanten Inhalte des Friedensvertrags von Münster und Osnabrück von 1648 ist ja der, dass die Staaten sagen, die Kirchen, die Religionen kriegen es nicht hin, ihre Streitigkeiten selber autonom und friedlich beizulegen. Das haben wir jetzt gesehen. Deswegen müssen wir von Staats wegen sagen, wer hier was zu melden hat und wer was bekommt. Und das ist ein Startschuss zu einer neuen Ära, der Ära der Aufklärung, mit der wir uns dann das nächste Mal beschäftigen wollen. Es wird eine Geschichte im Plauderton werden und ich hoffe, sowohl die, die wie ich gläubige Christen sind und Menschen, die es gar nicht sind, werden das eine oder andere Körnchen Bedenkenswertes darin finden. Wir hören uns wieder, gleiche Stelle, gleiche Welle. Bis dahin, seid alle miteinander behütet.